CRM 92.4, das christliche Radio München mit Denkmal.
Wie lebe ich ein Leben, auf das ich im Alter zufrieden zurückblicken kann? Wie kann ich gute Entscheidungen treffen, die tragen? Und wie kann ich Krisen überwinden? Inspiration hierzu kann man von älteren Ordensleuten bekommen, wie die Münchner Soziologin und Theologin Dr. Ruth Mechler in ihrem aktuellen Buch schildert. Für uns fasst sie die überraschenden und ganz praktischen Erkenntnisse zusammen.
Mein Name ist Christina Andrich.
Christliches Radio München.
Hören und verstehen. CRM 92.4. Wir reden über Gott.
Eigentlich hatte sie den Auftrag, für den Jesuitenorden und den Sacré-Cœur-Orden zu untersuchen, wie es um das Wohlbefinden von dessen älteren Mitgliedern steht. Doch dabei entdeckte die promovierte Soziologin und Theologin Ruth Mechler so viel mehr. Sie hörte die Lebensgeschichten von 21 Ordensleuten, in denen so viel Weisheit steckte, dass Ruth Mechler daraus ein Buch machte, um diese Einsichten mit einem größeren Leserkreis zu teilen. Ruth Mechler arbeitet am Lehrstuhl für Spiritual Care und psychosomatische Gesundheit an der Technischen Universität München. Sie beschäftigt sich mit Fragen rund um Spiritualität und ihre Bedeutung für die Gesundheit. Und heute ist sie zu Gast bei uns im Christlichen Radio München. Und wir sprechen über ihr Buch Freiheit und Vertrauen – von alten Ordensleuten für das Leben lernen, erschienen im Patmos Verlag. Herzlich willkommen, liebe Ruth.
Ja, danke schön. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, liebe Christina, und bin gespannt auf unser Gespräch.
Ja. Dein Buch heißt Freiheit und Vertrauen – von alten Ordensleuten für das Leben lernen. Wie ging es dir denn mit dem Thema Ordensleben? Du bist ja evangelische Theologin und so ein Leben in einem katholischen Orden, das ist ja schon ein besonderes Leben. Es ist geprägt von den Gelübden, die Brüder und Schwestern ablegen, nämlich Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. Wie war dein Zugang zu diesem Leben?
Ja, also ich bin angefragt worden, ein Gutachten zu machen darüber, wie es den alten Leuten dort geht. Und ich war erstmal total neugierig. Ich habe gedacht, oh, das ist spannend. Das ist eine Lebensform, die kenne ich von innen nicht. Und da wird mir bestimmt vieles ganz fremd sein. Natürlich hat man auch immer Vorurteile, wenn man an eine neue Gruppe herangeht, die man erforschen will, die man nicht kennt, und gute Forschung zu machen. Und dazu gehört für mich, dass ich meine Vorurteile reflektiere. Also richtig sogar, ich führe ein Forschungstagebuch und da notiere ich mir, was habe ich vorher gedacht, was hat mich überrascht. Ja, und also im Rückblick, da waren natürlich viele Vorurteile. Also all diese Vorurteile habe ich mitgebracht und versucht dann, sie in meinem Tagebuch zurückzulassen und ganz offen und mit Neugier an die Menschen heranzugehen.
Ja, du hast ja mit 21 Menschen gesprochen. Die waren alle über 80, einer sogar 98. Und die Männer haben zum Jesuitenorden gehört und die Frauen zum Sacré-Cœur-Orden. In beiden Orden geht es ja darum, dass man Menschen unterrichtet, nach draußen geht, mit jungen Menschen arbeitet, in der Bildung.
Genau, ja. Also das war schon mal nicht die Extremform des kontemplativen Schweigeordens, sondern es sind, wie du es gesagt hast, Orden, die sehr nach außen gerichtet sind, die auch wunderbare soziale Arbeit zum Teil machen. Es gibt ja diesen Jesuitenflüchtlingsdienst und solche Sachen. Und natürlich sind sie sehr stark in der Bildung engagiert. Also der Sacré-Cœur-Orden hat vor allem Schulen. Die Jesuiten haben ja zum Beispiel auch eine Hochschule bei uns in München. Also da gibt es auch sehr viel Bildungsarbeit.
Und wie haben die reagiert auf deine Anfrage?
Ja, also da war eine große Offenheit. Das war sehr schön, weil dann auch eine große Vielfalt da war.
Und wann hast du so gemerkt, okay, das geht jetzt über meine Studien hinaus, da steckt mehr drin, ich könnte vielleicht sogar ein Buch draus machen.
Ich finde, das habe ich schnell gemerkt. Also zumindest, dass viel drin steckt. Ich weiß nicht, ob ich gleich an das Buch gedacht habe. Zum Glück bin ich so vorgegangen, dass ich nicht gefragt habe, wie geht es Ihnen denn hier im Alter im Orden, was die Forschungsfrage war. Es ist in der qualitativen Forschung oft gar keine gute Idee, direkt zu fragen, was man wissen will, sondern eine ganz breite Frage zu stellen und zu schauen, was dann kommt. Und zum Glück habe ich das getan und gesagt, erzählen Sie mir doch mal Ihre Lebensgeschichte. Das hat den Grund jetzt in diesem Zusammenhang vor allem auch, dass man vieles, was im Alter passiert, nur verstehen kann, wenn man die Lebensgeschichte kennt. Also zu sagen, ja, dem geht es jetzt so und so, weil die Situation jetzt so ist, greift ganz oft zu kurz. Es hat eine Geschichte. Und das war eigentlich meine Idee, aber natürlich ist dann viel mehr passiert, nämlich die ganze Lebensgeschichte wurde erzählt und ich habe gemerkt, das ist unglaublich spannend.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch die Herzenstüren öffnet, wenn jemand sich interessiert und fragt, wie war ihr Leben?
Ja.
Und da kommt jemand und sagt, ich möchte mal ihre Geschichte hören.
Ja, und das kann ich auch total empfehlen. Also auch wer immer jetzt hier zuhört im Radio, ja, wenn Sie alte Leute kennen, nehmen Sie sich Zeit und sagen Sie, Mensch, ich würde so gerne mal Ihre Lebensgeschichte hören. Ja. Also kann ich sehr, sehr dazu ermutigen. Und wenn es die eigene Oma oder der Opa ist, darf es ja auch 10 Stunden dauern. Es ist ganz kostbar.
Ist ein Geschenk für beide, ja, stelle ich mir vor. Ja.
Und wenn man dann noch was niederschreibt, ist es ein doppeltes Geschenk, weil dann gibt es noch andere, die es erfahren.
Was denkst du, können jetzt Menschen, die dein Buch lesen, lernen von Leuten, die ja in einer ganz anderen Lebenssituation leben?
Ja, das war also mit einer der Überraschungen, die meine Vorurteile in Frage gestellt oder aufgelöst hat. Das sind in Anführungszeichen ganz normale Menschen und die plagen sich mit ganz ähnlichen Fragen, mit denen wir uns in unserem Alltag mit Familie und Beruf auch plagen. Also was ist eigentlich das Wichtigste im Leben? Worauf will ich mein Leben setzen? Ja, allein diese Auseinandersetzung in ihrer Jugendzeit, ob sie in den Orden gehen oder nicht, ja, das ist ganz ähnlich wie die Frage, will ich heiraten oder welchen Beruf ergreife ich? Oder was wird zählen am Schluss? Ja, gerade auch eben jetzt die alten Menschen, wenn ich zurückblicke, was bleibt von mir? Habe ich meine Werte gelebt? Habe ich sie verwirklicht? Und es ist auch gut, wenn man sich diese Fragen stellt, bevor man alt ist, ja, mal innehält und sagt, lebe ich nach meinen Werten? Wenn ich alt bin und zurückschaue, wird es wichtig gewesen sein, was ich jetzt gerade mache? Und dann werden manchmal Dinge, die jetzt Riesenthemen sind und uns vielleicht viele Sorgen machen, ganz klein. Und man merkt, in 20 Jahren interessiert es keinen Menschen mehr, ob jetzt ich bei dieser Besprechung gekränkt worden bin oder nicht oder was einen halt immer so beschäftigt. Ne? Und sondern was wird bleiben? Was wird wirklich wichtig sein? Und ja, ich denke, also da sind die Fragen ganz ähnlich und die Antworten sind manchmal andere. Aber auch das hilft uns, unser eigenes Leben zu reflektieren. Also da ist jemand, der lebt ganz anders, aber er kann mir dennoch einen Spiegel geben. Okay, ich mach's wieder ganz anders. Warum eigentlich? Es ist gar nicht so selbstverständlich, so zu leben, wie ich lebe. Also von dem her denke ich, ist für jeder Mann und jede Frau was Interessantes dabei.
Und das ist ja gerade die Chance, dass man mal auf was anderes schaut. Weil sonst, naja, meistens sind Menschen, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind.
Richtig. Das öffnet den Horizont. Und lässt einen das eigene Leben in einem anderen Licht sehen. Das stimmt.
Christliches Radio München. Fakten und Glauben.
Du hörst die Sendung Denkmal im Christlichen Radio München. Heute bei uns zu Gast Ruth Mechler. Die Soziologin und Theologin hat für ihr Buch Freiheit und Vertrauen von alten Ordensleuten für das Leben lernen 21 hochbetagte Ordensleute interviewt. Es geht in ihrem Buch aber weniger ums Altern, sondern mehr darum, was im Leben trägt. Jeder von uns wünscht sich ja, dass wir am Ende unseres Lebens zufrieden zurückblicken können. Ja, Ruth, du sprichst verschiedene Punkte an, wie gutes Leben gelingen kann. Ein Punkt waren die Vorbilder. Wie findet man denn ein gutes Vorbild und gibt es da nicht auch Gefahren, wenn man sich zu sehr an einem Vorbild orientiert, dass man dann eigentlich gar nicht mehr das eigene findet?
Ja, also da sprichst du, denke ich, genau den wichtigen Punkt an. Erstens muss ich ein gutes Vorbild finden. Und zweitens muss ich in gesunder Weise damit umgehen. Es gibt ja wirklich die Gefahr, dass man sich falsche Vorbilder sucht oder eine Kopie wird oder nach etwas strebt, was man gar nicht selber ist. Andererseits, ich muss sagen, also es war für mich kein positiv besetzter Begriff, mal grundsätzlich das Vorbild. Aber in den Gesprächen mit den Ordensleuten habe ich dann gestaunt, wie viel Inspiration und Mut und Kraft die schöpfen aus ihren Vorbildern. Zum Beispiel erinnere ich mich an eine Ordensschwester, die hatte eine sehr hohe leitende Position inne und hatte dann wirklich schwierige Konflikte, kann man sich ja vorstellen, also mit der ganzen Gruppe, aber auch in die Kirchenhierarchie hinein. Der Bischof mischt sich dann ein und solche Geschichten. Und sie hat sich dann immer an die Gründerin des Ordens orientiert und hat dann auch tatsächlich so gesagt, ich habe dann innerlich so gesagt zu ihr, du kennst das. Du hast doch auch diese Probleme gehabt, ja. Und du hast es geschafft und ich will doch dein Werk weitertragen. Und so konnte sie dann diese Probleme besser bewältigen und hat sich auch nicht so alleine gefühlt. Also das fand ich zum Beispiel sehr bewegend. Und jetzt, was man so praktisch mitnimmt, würde ich sagen, man kann sich ja auch Aspekte einfach herauspicken eines Vorbilds. Ja, man muss ja nicht sagen, ich muss genauso werden wie dieser Mensch, aber die eigene Oma, ja, kann mir ein Vorbild sein darin, wie sie dankbar ist in kleinen Dingen oder wie sie immer ein offenes Haus hat oder wie auch immer, ja. Und das können verschiedenste Menschen sein, die können inspirierend für mein Leben sein.
Ein anderer Punkt, der auch zu einem gelingenden Leben gehört, treffe ich gute Entscheidungen für mein Leben. Wie ist es dann, wenn man vielleicht in eine Krise kommt und die Entscheidung hinterfragt? Es gibt ja auch so diesen Ansatz, Augen zu und durch, irgendwie nur durch. Aber das klingt nicht nach Lebensfreude.
Nee.
Wie kann man es schaffen, Entscheidungen durchzuhalten? Was hast du da so mitgenommen aus deinen Gesprächen?
Ja, also die Entscheidung für ein Ordensleben ist ja schon mal erst eine Riesenentscheidung. Und da gibt es eine Vorbereitung natürlich. Man springt nicht gleich so rein in Ordnung. Also das ist oft ein Weg, der schwierig ist. Und besonders spannend wird es dann aber, wenn eine Krise kommt und diese Entscheidung in Frage gestellt wird. Und aus diesen Geschichten habe ich für mich auch besonders viel rausgezogen, muss ich sagen. Also dieser Moment oder diese Zeit, wo man sagt, bin ich eigentlich noch im richtigen Leben? Oder einer hat mal gesagt, ich glaube, ich bin auf dem falschen Dampfer hier in diesem Orden.
Ich denke mir, das kann ja auch Menschen so gehen, die vielleicht in einer langjährigen Beziehung stecken und auf einmal in die Krise kommen und sagen, habe ich da einen großen Fehler gemacht?
Ja.
Oder bin ich noch richtig? Bin ich noch auf dem richtigen Dampfer?
Ja, genau.
Oder beruflich?
Ja, ja. Also am besten ist ja, wenn man erzählt eine Geschichte. Mhm. Und mir fällt da die Geschichte ein von einem Ordensmann, der von seiner Herkunft her, würde ich sagen, und auch so wie ich ihn erlebt habe, ein disziplinierter, klarer, strukturierter Mann ist und bestimmt schon damals war. Jedenfalls geht die Geschichte so, es gab dann eine große Reform in der katholischen Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, große Reform auch in den Orden. Und sein Orden, sein Leben hat sich dadurch sehr verändert. Und ihm war es zu chaotisch. Also er hat gesagt, das ist nicht mehr der Orden, in den ich eingetreten bin. Und es war natürlich eine schlimme Krise für ihn damals. Er ist dann zu seinem Vorgesetzten gegangen und hat gesagt, ich trete aus. Ich komme mit dem Chaos nicht klar. Und der hat wohl sehr kühl reagiert und hat gesagt, okay, komm wieder, dann unterschreiben wir die Papiere. Was er aber gemacht hat, war, dass er nach Hause gefahren ist. Er hatte sich erinnert, er hat damals, wie er sich entschieden hat, in den Orden zu gehen, ganz viel Tagebuch geschrieben. Und er hat dann diese Tagebücher ausgegraben und hat alles nochmal durchgelesen mit der Frage, warum bin ich damals eingetreten? Und kann ich das, so wie dieser Orden heute aussieht, noch leben oder nicht? Und er ist dann zu dem Schluss gekommen, ja, aber ich muss innerlich eine andere Haltung dazu einnehmen. Also ich würde es jetzt mal in meinen Worten sagen, eine kritischere, eigenständigere, weniger an der Hierarchie orientierte Haltung einnehmen. Dann kann ich in diesem Orden bleiben und kann die Werte und das, was mir wirklich wichtig ist, auch verwirklichen im Orden. Und so hat er es gemacht. Er ist dann zurückgefahren und hat gesagt, okay, ich bleibe doch. Mhm. Aber innerlich hatte sich ganz viel für ihn verändert. Mhm. Und das finde ich insofern ein tolles Beispiel, weil es Mut braucht, also alles in Frage zu stellen. Mhm. Weil es total wertvoll ist, sich zu sagen, was ist wirklich wichtig an dieser Entscheidung? Was sind die Werte, die dahinter stehen und kann ich die noch leben? Ja, sodass die Entscheidung authentisch ist. Manchmal können sich ja auch Dinge äußerlich sehr verändern. Sagen wir mal, mein Ehepartner verändert sich sehr. Ja, ist das noch der Mann, den ich geheiratet habe? Oder die Frau, die ich geheiratet habe? Und dann sagen, okay, aber worum, was habe ich da eigentlich versprochen? Ja, ist dieser Mensch, um den es mir ging, noch da? Also da sehe ich jetzt zum Beispiel eine Parallele. Ne? Also fand ich sehr beeindruckend. Und es gab mehrere Personen, die von solchen Krisen erzählt haben. Zum Beispiel auch zweimal habe ich Geschichten gehört von Therapien. Ja, und beide hatten gesagt, ich bin in diese Therapie reingegangen in dem Wissen, vielleicht komme ich raus und kann kein Ordensmann oder keine Ordensfrau mehr sein. Und auch das, da habe ich großen Respekt, sich Dinge ehrlich anzuschauen. Und eben nicht so, wie du vorhin gesagt hast, Augen zu und durch, sondern Augen auf. Und dann sehen, geht's durch oder raus. Aber es ist auf jeden Fall ehrlich.
Ja, ein weiterer Punkt, der ja auch so zu unserem Leben gehört, sind die Krisen. Wir haben es gerade schon angedeutet, Krisen, die durch eine bestimmte Entscheidung kommen oder auch Krisen, die von außen auf uns zukommen. Wie sind da deine Gesprächspartner umgegangen damit?
Ich würde auch gerne wieder ein Beispiel erzählen.
Gerne.
Es gab eine Ordensfrau, die eine ganz, ganz schwere Krise hatte. Am Tag oder ganz kurz vor ihrem Eintritt ins Kloster ist sie mit anderen Ordensfrauen mit dem Auto nochmal zum Schwimmen gefahren. Und dann hatten sie diesen ganz schweren Unfall. Sie hatte dann eine ganz lange Operation. Und jetzt lese ich vor. Am Tag nach der Operation wache ich aus der Narkose auf. Mir ist schwummerig und das Zimmer ist so seltsam schwarz. Irgendwann erkenne ich, das ganze Zimmer ist voll mit Frauen in unserer schwarzen Tracht. Meine Schwestern, die still bei mir sitzen und warten, dass ich aufwache. Das berührt mich heute noch. Eine Mitschwester ist 8 Stunden gefahren, um bei mir zu sein. Neben mir steht die Provinzoberin. Ich denke sofort an meinen Eintritt ins Kloster. Ich weiß, dass man kranke Leute im Kloster nicht aufnimmt. Das Kloster ist ja kein Versorgungsinstitut. Ich schaue sie an und frage, werde ich jetzt weggeschickt? Und sie antwortet, nein, denn der Kopf funktioniert noch, das Herz funktioniert auch und die Beine, die brauchen wir nicht. Und dann sagt sie, ich bin zusammengefallen und habe weiter geschlafen. Mhm. Und lacht ganz fröhlich, aber mir war es echt ganz beklommen. Ich habe gedacht, boah, was für ein Moment, ja. Und was auch interessant ist, sie war eine sehr schüchterne Frau. Sie war in der Schule, also sagen wir mal, ein sehr schüchternes Kind gewesen und eine sehr schüchterne junge Frau. Aber weil sie eben diese ganzen körperlichen Arbeiten nicht mehr machen konnte und eigentlich wollte sie in den Favelas, ich weiß nicht mehr, in irgendeiner Stadt in Südamerika da was machen mit Medikamenten und so. Es ging alles nicht mehr. Und dann hat sie, ich glaube, Psychologie studiert und hat dann letztlich ganz viel vor Menschen gesprochen, hat Gruppen geleitet, hat dann sogar in der Universität irgendwo gelehrt und musste eigentlich das machen, von dem sie immer gedacht hat, genau das kann ich nicht. Und das finde ich auch sehr schön an dieser Geschichte, ja, dass diese Krise Pläne zerstört hat und ganz neue Optionen eröffnet hat, wie das ja so oft so ist in Krisen. Ja. Mhm. Aber man kennt diese Banalität, wenn man selber in einer Krise ist und es kommt einer und sagt, ja, Krisen sind Chancen, ja, möchte man das hören. Aber was man hören möchte, ist die Geschichte von einem Menschen, der genau das erlebt hat. Und sie hat bis heute viele Schmerzen. Also es ist nicht so, dass es alles nur Happy End ausgegangen ist. Aber vielleicht mag ich dazu nochmal, wenn ich darf, nochmal was erzählen.
Ja, gerne.
Genau, da sagt sie, ich habe viele Schmerzen, aber die habe ich mein Leben lang schon irgendwie bearbeitet. Ich bin irgendwann darauf gekommen, dass ich den Schmerz kommen lassen muss und nicht dagegen arbeiten darf. Denn das strengt mich sonst an und führt dazu, dass ich mich noch mehr verkrampfe. Und ich finde das ein tolles Bild, überhaupt für Krisen und für Schmerzen und Probleme. Lass sie mal kommen, ja. Nicht immer sich verkrampfen, nicht alles vermeiden, sondern sich dem stellen. Und das hat sie irgendwie in ihrem Leben wohl auf mehreren Ebenen gelernt. Mhm. Und ja, so kann man von dieser Frau und ihren Krisen und dieser Form damit umzugehen wunderbar lernen.
Diese Geschichte hat mich tatsächlich auch sehr berührt. Mm. Und da war auch ein Satz, den sie so quasi zusammenfassend über ihr Leben gesagt hat. Mm. Dankbarkeit, sie hat mein Leben durchzogen und Staunen. Und wenn man das jetzt so hört vor dem Hintergrund deiner Geschichte, was sie mitgemacht hat, was für eine große Herausforderung das war, auch ein Traum zerstört, viele Schmerzen, körperliche Schmerzen und bestimmt auch seelische Schmerzen, sich zu verabschieden von einem Traum und dann zu sagen, ich bin dankbar. Und ich staune über das, was Gott in meinem Leben dann letztlich gemacht hat, was er möglich gemacht hat.
CRM 92.4. Wir reden über Gott.
Erzählen Sie mir doch bitte die Geschichte Ihres Lebens. Das war die Frage, die unser heutiger Studiogast Ruth Mechler 21 Ordensleuten gestellt hat. Dabei ist ein sehr schönes und ermutigendes Buch entstanden. Es heißt Freiheit und Vertrauen – von alten Ordensleuten für das Leben lernen. Ruth, dieser Titel Freiheit und Vertrauen, du setzt dich mit beiden Begriffen intensiv auseinander in dem Buch. Lass uns mal mit der Freiheit beginnen. Wie ist es den Ordensleuten mit der Freiheit gegangen? Also von außen betrachtet denkt man ja, die haben ja kein besonders freies Leben. Sie gehorsam, Autonomie aufgeben, Besitz abgeben, der Traum von einer Familie, einer Ehe aufgeben. Wie hast du das erlebt? Sind sie frei?
Ja, sind sie frei. Ist natürlich schwer von außen zu beurteilen. Mhm. Und wie du sagst, die äußerlichen Faktoren sprechen erstmal für große Unfreiheit. Umso erstaunlicher fand ich eben, wie viel Freiheit ich gefunden habe. Mir ist Luther dazu eingefallen, der ja über die Freiheit des Christenmenschen spricht und dieses Paradox eben auch aufmacht, dass er sagt, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Und so ein bisschen habe ich das bei den Ordensleuten empfunden. Sie sind irgendwie Knechte und untertan in dem Sinn, dass sie sich entschieden haben, sich völlig einzuordnen in diese Gruppe und da ihre Rolle auszufüllen, die man in der Regel ihnen auch zuweist und, wie du sagst, auf viele Dinge zu verzichten. Und gleichzeitig setzt das anscheinend innere Möglichkeiten frei, weil du dich um viele äußere Belange gar nicht mehr so kümmern musst. Ja? Und weil du viele Entscheidungen hast du entweder schon getroffen oder sie sind dir abgenommen. Ja, was ziehe ich heute an? Wo verbringe ich meinen Urlaub? Wie gebe ich mein Geld aus? Partnersuche und so. Also solche Dinge, davon bist du in gewisser Weise frei, in einer Form, die dich tatsächlich frei macht. Frei, Gott zu dienen. Frei, dich auf Gott zu konzentrieren und ihm nachzufolgen. Ich habe das dann versucht, den Luther so ein bisschen nach meinen Worten umzuformulieren. Wenn ich darf, lese ich mal. Jetzt Luther als Ordensfrau.
Eine Ordensfrau lebt in großer Unfreiheit. Sie hat gelobt, denen, die ihrem Orden vorgesetzt sind, zu gehorchen. Sie kann ihren Wohnort nicht eigenständig wählen und verfügt kaum über eigenes Geld. Sie darf nicht alles anziehen, was ihr gefällt, und es auch nicht überall ausziehen. Sie muss tun, was man ihr aufträgt. Sie kann ihre Zeit nicht frei einteilen. Sie muss auf die Freuden von Partnerschaft und Mutterschaft verzichten. Sie lebt mit Menschen zusammen, die sie sich nicht aussuchen kann. Sie dient Gott als Ordensschwester, und das bedeutet, dass ihr Leben nicht ihr selbst gehört. Das ist die große Unfreiheit. Gleichzeitig, eine Ordensfrau lebt in großer Freiheit. Sie hat keine finanziellen Sorgen, keinen Leistungsdruck und ist keinen Konsumzwängen unterworfen. Sie muss sich nicht der Manipulation durch die Massenmedien aussetzen, um mitreden zu können. Sie darf so alt aussehen, wie sie ist. Die Qualen von Schönheitschirurgie und Diät kennt sie nicht. Sie muss keinen Mann erobern, es keinem Partnerrecht machen und keine Verantwortung für Kinder tragen. Sie muss keinem Chef und keiner Chefin nach dem Mund reden, um ihr Einkommen sicherzustellen. Sie kann ohne Existenzsorgen den Beruf wechseln und etwas Neues lernen. Sie kann auf der ganzen Welt arbeiten. Ihre Freiheit ist aber vor allem innerlich. Sie hat sich entschieden, ihr Leben für Gott hinzugeben. Und das macht sie frei von der Knechtschaft vieler Bedürfnisse. Sie jagt nicht der Liebe eines Menschen nach, dem Erfolg, der Anerkennung dieser Welt, da alles für die Erfüllung ihres Lebenssinns sekundär ist. Ihr Leben erfüllt sich darin, dass sie es aus Liebe zu Gott verschenkt. Und genau das, das Loslassen dieser Welt, das sich Verschenken an Gott, das macht sie frei. Und das hat mich so inspiriert irgendwie an dieser Sache, weil ich bin ja auch, ich bin Christ, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte auch mein Leben Gott hingeben. Und dann bin ich ja gleichzeitig in so vielen Zwängen. Und dann empfinde ich das schon als Zwänge. Ja, der Tag ist voll und auch innerlich irgendwie, will ich jetzt wirklich nur Gott gefallen oder will ich auch meinem Mann gefallen und meinen Kollegen im Beruf erfolgreich sein und wem will ich es denn noch alles recht machen? Und dann in diese Welt stellt irgendwie Ansprüche, wie man sein sollte und wie man aussehen sollte und was weiß ich. Und selbst wenn ich versuche, mich davon frei zu machen, ist es Arbeit. Ich muss mich irgendwie frei machen, weil von alleine kommen diese Ansprüche auf mich zu. Und ich denke, da ist es sehr faszinierend zu sehen, wie diese Frauen und Männer einfach durch diesen Verzicht zu innerer Freiheit finden. Und das sprechen sie zum Teil auch selber an. Also es gibt auch eine Frau, die sagt, was so schön ist an meinem Leben jetzt, ist die Freiheit, die ich habe, diese innere Freiheit.
Hast du da einen Tipp für uns oder eine Hilfe, wie man diese Freiheit in unserer Welt leben kann, diese innere Freiheit?
Ich denke, im Blick auf die Ordensleute, aber vielleicht auch im Blick auf meine eigene Erfahrung ist es schon so, je mehr ich mich auf das konzentriere, was mir wirklich wichtig ist und dadurch, und in meinem, also jetzt in dem Fall zum Beispiel Gott, ja, und dadurch die anderen Dinge klein werden lasse oder an ihren Platz rücke. Das ist so ein bisschen wie mit dem, was ich vorhin angesprochen habe, wenn ich mir überlege, ich schaue es mir im Rückblick an, was wird wichtig gewesen sein. Ja? So diese Perspektive, ich schaue auf Gott und was ist für ihn wichtig? Was ist für diese Ewigkeitsperspektive wichtig? Das macht mich frei. Dann sind diese kleineren irdischen Dinge, die haben mich nicht mehr so im Griff dann. Also das wäre mein Tipp. Und das ist auch das, was ich denke, was der Mechanismus ist bei den Ordensleuten, den ich da eben gesehen habe.
Danke. Und der andere Begriff, der in dem Titel deines Buches steht, ist das Vertrauen. Was für eine Rolle spielt Vertrauen im Leben der Ordensleute?
Ich denke, in einen Orden einzutreten ist ja an sich schon mal ein Vertrauensschritt. Also ich gebe mein Leben Gott und vertraue, dass er mich innerlich und äußerlich, gut, äußerlich ist vielleicht dann einfacher, aber dass er mich versorgen wird, dass es irgendwie genug sein wird, dass ich haben werde, was ich brauche, dass er mich trägt und auffängt, wenn ich mich ganz auf ihn fallen lasse. Das ist ein großer Vertrauensschritt. Und meine Wahrnehmung ist aus den Geschichten, dass man diesen Vertrauensschritt aber immer wieder neu gehen muss, dass das sich so ein bisschen einschleifen kann und dass es dann wichtig ist zu sagen, ich merke schon, ich habe mich wieder an andere Dinge gehängt. Nein, ich will auf Gott vertrauen. Ja? Oder wenn ich anfange, mir Sorgen zu machen, dass es ein bewusster Schritt ist zu sagen, ich möchte aber vertrauen. Ich denke eben, in dieser völlig anderen Lebensform sehe ich, wie Gott diese Menschen trägt. Ja? Ich sehe mir das sozusagen von außen an und sehe da auch das Wirken Gottes, wenn sie in ihrem Vertrauen auf ihn nicht enttäuscht werden. Und es gibt wieder mir Mut, auch dass derselbe Gott auch mich versorgen wird und dass auch ich in meinem ganz anderen Leben auf ihn vertrauen kann und er mich tragen wird.
Ja, dann lass uns doch nochmal anschauen. Du hast ja ganz bewusst mit Menschen gesprochen, die in der letzten Phase ihres Lebens sind. Also alle waren über 80. Das heißt, sie hatten sich schon auseinandergesetzt mit diesem Prozess des Älterwerdens, körperliche Gebrechen kamen ins Spiel. Wie gehen diese Menschen mit dem Älterwerden um?
Da muss ich sagen, fand ich auch wirklich die Strukturen der Orden interessant. Und etwas, wo wir, also da ist einiges drin, wo wir etwas lernen können, meiner Ansicht nach. Und zwar ist es so, dass diese Menschen im Prinzip nicht in Rente gehen, sondern die Aufgaben verändern sich altersgemäß. Und das können berufliche Veränderungen sein, das kann einfach eine Reduzierung auch der Arbeitslast sein. Also das ist so die eine Seite. Und die andere ist, dass sie das aber schon ihr Leben lang geübt haben, immer wieder was Neues zu machen. Also klar, das sind sehr intellektuelle Orden, ich weiß nicht, ob das generell so ist, aber diese Bereitschaft, immer wieder Neues zu lernen, Neues auszuprobieren, das hat mich sehr fasziniert. Also da gibt es die Ordensfrau in dem Buch, die mit 60, nachdem sie in Afrika war und wilde Sachen gemacht hat, war sie dann wieder, ich glaube in dem Fall zurück in Österreich, und in ihren 60ern hat sie Schwedisch gelernt und ist dann nach Schweden gegangen und hat dort irgendwie einen Buchladen geführt oder so etwas. Das hat mich fasziniert, ja. Oder dann gab es diesen End-80er, der mir erzählt hat, dass wer Mitte 80 oder sowas war, hat sein Vorgesetzter gesagt, jetzt wird's mal Zeit, dass du nicht mehr Seelsorger bist. Der war eigentlich Seelsorger für so eine Frauengemeinschaft und da der halt der Priester und so. Und hat gesagt, also das kam mir zu früh, ja. Und er war wirklich deutlich über 80. Und das finde ich einfach sprechend, also vielsagend, ja. Weil wir in unserer Gesellschaft die Leute dann, ja, die, das ist einfach vorbei, dann das Berufsleben. Und ich möchte sehr ermutigen, immer weiter zu lernen und auch sich ehrenamtlich zu engagieren. Dann gab es den 98-Jährigen, der war ich bei ihm eben im Zimmer auch, bei zu dem Interview, und dann zeigt er auch so einen Riesenstapel Adventskalender, so Schoko-Adventskalender, ne, und sagt, die bringe ich jetzt dann die Woche in die Kinderklinik, weil da geht er immer regelmäßig hin und besucht die Kinder. Und das macht er halt schon seit Jahrzehnten. Das kannst du nicht mit 95 anfangen, aber wenn du es immer gemacht hast, schaffst du es noch mit 98. Und auch wenn du keine Riesenaktionen mehr machen kannst, kannst du doch noch Geschenke verteilen und was Kleines mitbringen. Und das hat mich auch wirklich sehr berührt. Und das möchte ich mir auch, also für mich als Anregung mitnehmen. Ja, nicht aufgeben, Neues zu lernen und anderes zu versuchen und im Alter weiterzumachen. Und dann haben sie als Ordensleute, auch kriegen sie offiziell verliehen, wenn gar nichts mehr geht, sozusagen gar nichts Äußerliches, die letzte Aufgabe Gebet. Und auch da hat mir eine Ordensschwester erzählt, ach, ich habe mich erst nutzlos gefühlt, wie ich dann eben krank im Bett lag und auch den Eindruck hatte, ich komme da nicht mehr raus. Und dann hat sie im Gebet ihre Aufgabe gefunden. Und dann schreibt sie aber auch noch so kleine Kärtchen und da steht dann eben drauf, ich bete für dich. Und sie sagt, jeder freut sich. Und das Gebet bewirkt ja auch was. Ja? Mhm. Gebet verpufft ja nicht. Da kann man was darüber lernen, wie man gut altern kann.
Christliches Radio München. Hören und glauben.
Die Münchner Soziologin und Theologin Dr. Ruth Mechler hat sehr persönliche Lebensberichte von Ordensleuten gesammelt und daraus ein Buch gemacht. Über dieses Buch spreche ich heute mit ihr bei uns im Christlichen Radio München. Ruth, in deinem Buch Freiheit und Vertrauen von alten Ordensleuten für das Leben lernen, spannst du ja immer wieder den Bogen zum Leben der Leser und Leserinnen und was wir aus diesen Geschichten lernen können. Was würdest du denn jetzt Menschen empfehlen, ganz praktisch, was sie daraus in ihrem Leben einüben könnten, auch jungen Menschen, aus dem, was du gehört hast in deinen Gesprächen mit den Ordensleuten?
Ja, also ich denke, dass mal grundsätzlich vieles darin steckt, einfach zu hören, was andere erlebt haben, wie sich die Dinge für andere entwickelt haben und sich davon irgendwie inspirieren zu lassen. Also das ist jetzt einfach mal so der generelle Rat, wie ich auch schon gesagt habe, sprecht mit auch alten Menschen aus eurem Umfeld, lasst euch die Geschichten erzählen und fragt euch dann bewusst, okay, was ist da für mich drin, was will ich davon lernen? Also das wäre so der eine Tipp. Und dann habe ich noch einen ganz konkreten Vorschlag in meinem Buch, das nennt sich Tagesrückblick, das hat mir natürlich auch eine Ordensfrau vorgeschlagen. Und das ist im Prinzip nur der Gedanke, dass man am Abend einen kleinen Tagesrückblick hält und sich fragt, wofür bin ich dankbar? Ja, und das vielleicht auch, wenn man will, Gott zu sagen, wenn man eben zu Gott einen Bezug hat. Man kann auch das in ein Tagebuch schreiben oder wie auch immer. Und dann kann man sich überlegen, wie ist denn mein Tag gelaufen? Was war gut? Was war nicht gut? Und was könnte ich morgen anders oder besser machen? Das ist was ganz Konkretes, was mir auch eine Ordensfrau geraten hat und was ich sehr schön finde. Ich persönlich habe jetzt nach diesem Buch angefangen. Ich habe so ein kleines Dankbarkeitstagebuch und habe mir aber vorgenommen, da nicht nur zu schreiben, weil das ist ja mein Medium, wie man hier sieht, sondern auch ein bisschen rein zu zeichnen. Und man kann was Kleines zeichnen, wofür man dankbar ist, ein kleiner Vogel oder manchmal male ich nur eine Kaffeetasse. Aber es ist schön, eine Haltung der Dankbarkeit einzuüben.
Und ich denke ja auch, dass was und wie wir jetzt leben als noch jüngere Menschen oder Menschen in der Mitte ihres Lebens, das hat ja auch Auswirkungen auf das, wie wir im Alter dann leben. Auch da die Frage, wie kann man jetzt schon vorbauen für ein gutes Leben im Alter, dass wir nicht harte, grantige Menschen werden, sondern eher von einer Altersmilde geprägt sind.
Ja, finde ich super, dass du die Frage stellst, weil das war mir auch so ein Anliegen mit diesem ganzen Buch und mit diesen Gesprächen. Man ist nicht plötzlich alt und baut sich dann ein gutes Alter, sondern es ist wirklich die Folge dessen, wie ich mein Leben gelebt habe. Ja, so entwickelt sich das dann auch ins Alter hinein, abgesehen natürlich von schlimmen Schicksalsschlägen. Also wenn ich eine Erkrankung habe, die mein Gehirn beeinträchtigt oder so, dann ist es natürlich nochmal anders. Aber im Prinzip ist es ganz wichtig, jetzt schon so zu leben, dass ich auf diese Weise gut alt werden kann, innerlich so zu leben. Und unglaublich beeindruckt hat mich ein überhaupt extrem sympathischer alter Ordensmann, der mir erzählt hat, also vielleicht darf ich kurz ausholen, er hatte, glaube ich, mehrere Schlaganfälle und war dann im Pflegeheim und dann kam Corona. Und bis dahin war er ganz aktiv berufstätig, hat sich um viele Menschen gekümmert und so, zack, rausgerissen aus dem Leben. Dann war er im Pflegeheim, in einem Einzelzimmer und es durfte niemand rein in sein Zimmer. Also zu den Mahlzeiten wurde ihm ein Tablett reingestellt. Die Person, die das Tablett reinstellt, hat eine Maske im Gesicht. Also er war extremst isoliert. Und darüber haben wir dann lang gesprochen. Und seine Haltung war aber auch die einer großen Dankbarkeit. Und er hat gesagt, es kann ja noch ganz anders kommen. Und deswegen lege ich mir ein Gebet zurecht für Zeiten, wo es noch schwieriger wird. Und das Gebet heißt, lieber Gott, ich gehe mit, wohin du mich führst und ich bin zufrieden damit. Und das hat er mir so vorgelesen auch oder ja, gesagt. Und dann hat er richtig nochmal lange schlucken müssen, richtig ein bisschen mit den Tränen gerungen. Also man hat gemerkt, es geht bei ihm ganz tief. Er will, dass das seine Haltung ist. Und dann hat er auch so gesagt, ich weiß ja nicht, was kommen wird. Es kann ja noch ganz schwierig kommen. Aber ich will diese Haltung haben, dass ich mit Gott mitgehe, dass ich es als seine Führung annehme und dass ich innere Zufriedenheit mir bewahre. Und das übt er in dieser Situation. Jetzt ist es ja auch besser geworden zur Zeit unseres Gesprächs. Er hat ja wieder Kontakte, konnte spazieren gehen, konnte mit Leuten sprechen, aber er übt weiter seine Haltung der inneren Annahme. Und das kann für jeden von uns was anderes sein. Auch was fürchte ich vielleicht, wie ich werde im Alter oder was spiegeln mir andere? Ja, du entwickelst dich immer mehr da und dahin. Ja, und das aufzugreifen und zu sagen, ich möchte üben als alter Mensch, was auch immer jetzt für mich wichtig ist, milde zu sein oder dankbar oder noch neugierig zu bleiben oder so und das rechtzeitig einzuüben.
Letztlich hat es auch immer damit zu tun, dass man auch immer wieder innehält und nachdenkt übers Leben. Auch dieser Tagesrückblick, den du erwähnt hast. Ich mach mal Stopp, ich mach mal Halt und ich denke nach, was will ich, was war, was kommt noch.
Ja. Folge ich noch meinen Werten, lebe ich das Leben eigentlich, wie ich es richtig und wichtig finde.
Gibt es denn sowas Zentrales, was du für dich ganz persönlich mitgenommen hast? So eine Sache, die vielleicht etwas hervorsticht?
Also mir ist aufgefallen, wenn ich jetzt diese Ordensleute anschaue, was trägt sie eigentlich im Alter? Was war da am Schluss das, woraus sie Zufriedenheit geschöpft haben? Und meine Wahrnehmung war, sie haben als junge Menschen eine große Entscheidung getroffen. Sie sind dieser treu geblieben und jetzt sind sie alt im Orden. Und dieses, ich habe es durchgehalten, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich habe Gott ein Versprechen gemacht und habe es gehalten und habe darin ein sinnerfülltes Leben geführt, dass das irgendwie eine ganz große Zufriedenheit auslöst im Alter. Also das war eine Erkenntnis, die ich für mich mitgenommen hat, die mich sehr bewegt hat. Und ich musste dann noch an Paulus denken, ne, der so sagt, der auch im Alter dann an Timotheus schreibt, am Ende seines Lebens und dann sagt er eben, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Und das, was Paulus da erzählt, habe ich bei diesen Menschen sozusagen in ihren Lebensgeschichten gelebt, gesehen und habe gedacht, das möchte ich auch für mich mal sagen können. Das Zweite, was ich für mich so mitnehme, ist diese ganze Hingabe. Also auch da steht mir sofort einer von diesen Ordensleuten vom Auge, der gesagt hat, was ich heute einem jungen Menschen raten würde, wäre, wenn du dich für was entscheidest, dann mach es mit ganzem Herzen. Dann mach's auch richtig. Dann schmeiß dich ganz rein. Und ich habe gedacht, ja, das möchte ich für mich auch mitnehmen. Ja, das, was ich mache, ich bin jetzt eben verheiratet, ich bin in der Forschung, wie auch immer. Ich habe ein kleines Ehrenamt in der Gemeinde. Ich möchte es mit ganzem Herzen machen, was ich mache. Und da bin ich den Ordensleuten dankbar, dass sie mir so tolle Inspirationen mitgegeben haben.
Und wir sind dir sehr dankbar, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit uns das zu teilen, was du da erlebt hast mit den Ordensleuten, aus deinem Buch zu erzählen. Vielen Dank für deinen Besuch, Ruth, und für unser Gespräch.
Ja, ich danke dir auch sehr für dein Interesse. Es hat mir großen Spaß gemacht. Danke.
Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch mit diesen Fragen noch etwas tiefer zu befassen und noch mehr von Ruth Mechler zu lesen, dann findet ihr alle Informationen zu ihrem Buch auf unserer Homepage. Das Buch heißt Freiheit und Vertrauen – Von alten Ordensleuten für das Leben lernen. Es ist erschienen im Patmos Verlag, inzwischen schon in der zweiten Auflage.
Christliches Radio München – das Beste aus zwei Jahrtausenden.
Das war die Sendung Denkmal für heute. Mehr vom Christlichen Radio München kannst du heute um 17 Uhr hören. Dann mit Musik in der Sendung Praise im DAB+. Und auch morgen sind wir wieder da mit dem Musikcafé um 14 Uhr im UKW auf der 92.4 und um 16 Uhr im DAB+. Danach dann um 17 Uhr die englischen christlichen Top 10 der Woche mit Chris Mountford im DAB+. Wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Du hörtest eine Sendung des Christlichen Radios München. Das CRM ist ein Arbeitszweig des eingetragenen gemeinnützigen Vereins Christliche Medien München. Erster Vorsitzender ist Dietmar Bayer und Redaktionsleiterin Annika Eller. Unsere Sendezeiten sind im UKW auf 92.4 Montag bis Freitag von 14 bis 15 mit einer Wiederholung von 0 bis 1 Uhr und Sonntag von 9 bis 10 und von 13 bis 14 Uhr. Über das Digitalradio DAB Plus empfängst du uns montags bis freitags von 16 bis 18 und von 0 bis 1 Uhr. Unter CRM924 findest du uns bei allen Podcast-Anbietern. Auf unserer Homepage gibt es mehr Informationen zum Programm. www.christlichesradio.de. Unsere Postadresse lautet Christliches Radio München, Maistraße 5 in 80337 München. Die christlichen Medien München senden auch bei München TV sonntags um 10.30 Uhr. Wir wünschen gute Impulse und Gottes Segen durch unser Programm.